Guten Morgen, schön euch alle zu sehen. Ja, das ist so ermutigend, ne? Wenn man Zeugnisse hört, also was andere mit Gott erleben und Wunder erleben. Ich finde, das baut wirklich so auch den Glauben auf. Ich meine, in der Bibel sind ja viele Wunder auch beschrieben, aber Jesus sagt, er ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Und das ist so ermutigend, wenn wir einander auch ja weiter sagen können, was wir mit Gott erleben und uns da immer wieder erinnern, dass Gott wirklich lebendig ist und dass wir heute mit ihm rechnen. Und ich habe für heute auch eine biblische Geschichte ausgesucht, in der es auch um Wunder geht. Und die möchte ich mit euch zusammen anschauen und da so sehen auch, wie Jesus das eigentlich gemacht hat, auch wie er mit seinen Jüngern umgegangen ist, weil ich das Empfinden habe, dass da einige Punkte auch drin sind, die auch viel zu uns heute zu sagen haben. Und wer seine Bibel hat, kann die gerne mit mir aufschlagen, sonst seht ihr das auch hier am Beamer. Und zwar steht das in Johannes Kapitel 21. Es ist ein recht langer Text. Ich werde den jetzt auch genauso vorlesen, wie er in der Bibel steht. Ich kürze den nicht ab oder so, ein längerer Bibeltext. Aber es ist gut, wenn wir uns hier auch Zeit nehmen, zusammen wirklich die Bibel zu lesen und ins Wort Gottes reinzuschauen. Es ist das letzte Kapitel aus dem Johannesbrief, also es ist wirklich eine Begebenheit, die so passiert ist. Ja, eins der letzten Ereignisse, bevor Jesus dann in den Himmel aufgefahren ist zum Vater. Das ist Johannes Kapitel 21. Also was vorher passiert ist, Jesus ist am Kreuz gestorben, hat für die Sünde der ganzen Welt bezahlt und er ist wieder auferstanden und er lebt. Halleluja. Wir wissen das. Die Jünger damals, denen hat Jesus zwar gesagt, dass er das tun würde, dass er auferstehen würde, aber die wussten das erstmal nicht oder die haben das nicht geglaubt. Und wir haben jetzt hier einen Bibeltext, wo Jesus als der Auferstandene den Jüngern schon zweimal begegnet ist. Das war so, dass die im Haus waren und dann war er plötzlich unter ihnen, ohne dass eine Tür aufgegangen ist oder ein Fenster offen war. Er ist einfach plötzlich unter ihnen gewesen. Und dieses Ereignis, was jetzt kommt aus Johannes 21, das ist also das dritte Mal, wo Jesus den Jüngern begegnet ist, nachdem er auferstanden war. Später zeigte sich Jesus den Jüngern noch einmal am See von Tiberias, das ist der See Genezareth, ne? Und das geschah folgendermaßen. Simon Petrus, Thomas, der auch Zwilling genannt wurde, Nathanael aus Kana in Galiläa, die Söhne des Zebedäus und zwei andere Jünger waren dort zusammen. Simon Petrus sagte, ich gehe fischen. Die anderen meinten, wir kommen mit. Also fuhren sie im Boot hinaus, doch sie fingen die ganze Nacht über nichts. Ich mache hier mal einmal kurz Halt. Die Jünger waren in einer Situation, wo sie nicht so genau wussten, was kommt jetzt eigentlich. Jesus hat ihnen Auftrag gegeben und sie schon ausgesandt, Jünger zu machen und ihm weiter nachzufolgen. Aber genau wie das geht, das wussten sie noch nicht. Vorher waren sie mit Jesus unterwegs und jetzt war er auf einmal weg und die wussten nicht, was sie machen sollten. Die wussten auch einfach nicht, was sie essen sollten und wie sie eigentlich Geld verdienen sollten. Also war irgendwie das Naheliegendste für Petrus, komm, lass uns fischen gehen. Schließlich sind wir Fischer, ne? Das ist unser Handwerk, das ist unser Beruf. Wir gehen wieder unserem Beruf nach. Wir müssen ja schließlich auch wissen, wie wir leben sollen. Also die Jünger waren in einer Situation, wo sie auch einfach eine Not hatten. Sie Geld verdienen mussten und auch ein bisschen orientierungslos waren. Was kommt jetzt eigentlich in Zukunft auf uns zu? Und dann haben sie also die ganze Nacht gefischt und sie haben keine Fische gefangen. Boah, das ist eigentlich ihr Job. Die haben jahrelang, haben die als Fischer gefischt und geangelt und haben schon viele Fische in ihrem Leben gefangen. Und jetzt so ein Desaster. Hey, die ganze Nacht gefangen. Wie fühlst du dich, wenn du die ganze Nacht gearbeitet hast? Wo sind hier die Leute, die mal Nachtschichten machen im Krankenhaus und so? Ach, mein volles Beileid an euch. Also da fühlt man sich wirklich ganz gerädert so. Ne? Ich finde, bei mir ist das manchmal, wenn ich in der Nacht durchfahren musste im Auto oder so. Ich bin richtig gerädert nachher und die haben auch noch nicht mal was gegessen. Also die waren richtig, richtig fertig, ne? Hungrig, müde, orientierungslos, wo geht's eigentlich weiter? Und den Job, den wir eigentlich mal gelernt haben, den können wir offensichtlich nicht mehr. Die ganze Nachtarbeit war auch noch erfolglos. Eine erfolglose Nachtarbeit. So. Sie fingen die ganze Nacht über nichts. Vers 4. Am Morgen sahen die Jünger Jesus am Ufer stehen, doch sie erkannten ihn nicht, wer es war. Er rief ihnen zu, Freunde, habt ihr nichts gefangen? Interessant, ne? Die sehen Jesus am Flussufer stehen, die sehen ihn und sehen ihn doch nicht und erkennen ihn nicht. Irgendwie wie so oft, als Jesus den Jüngern begegnet ist nach der Auferstehung, dass sie ihn nicht erkannt haben. Wie die Emmaus-Jünger, ne? Der läuft da mit ihnen einen ganzen Weg, eine ganze Weile und die erkennen ihn überhaupt nicht. Und hier ist es auch so, sie erkennen ihn nicht. Freunde, habt ihr etwas gefangen? Sie antworteten, nein. Da sagte er, werft eure Netze auf der anderen Seite des Bootes aus. Dann werdet ihr etwas fangen. Sie taten es. Und bald konnten sie das Netz nicht mehr einholen, weil so viele Fische darin waren. Da sagte der Jünger, den Jesus liebte, zu Petrus, es ist der Herr. Als Simon Petrus hörte, dass es der Herr war, legte er sein Obergewand an, denn er hatte es zur Arbeit ausgezogen, sprang ins Wasser und schwamm ans Ufer. Die anderen beiden blieben im Boot und zogen das gefüllte Netz hinter sich her. Es waren etwa 100 Meter vom Ufer entfernt. Als sie ausstiegen und an Land gingen, sahen sie ein Kohlenfeuer brennen, auf dem Fisch gebraten wurde. Dazu gab es Brot. Holt ein paar von den Fischen, die ihr gerade gefangen habt, sagte Jesus. Da stieg Simon Petrus ins Boot und holte das Netz an Land. Obwohl es mit 153 großen Fischen gefüllt war, zerriss das Netz nicht. Kommt her und frühstückt, sagte Jesus. Doch keiner wagte ihn zu fragen, ob er wirklich der Herr sei. Sie wussten, dass er es war. Jesus kam auf sie zu, nahm das Brot und gab es ihnen, ebenso den Fisch. Das war das dritte Mal, dass Jesus seinen Jüngern erschien, seit er von den Toten auferstanden war. Nach dem Frühstück sagte Jesus zu Simon Petrus, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als die anderen? Petrus erwiderte, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Jesus sagte, dann weide meine Lämmer. Jesus wiederholte die Frage, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Petrus antwortete, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Jesus sagte, dann hüte meine Schafe. Noch einmal fragte er ihn, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Petrus wurde traurig, weil Jesus die Frage zum dritten Mal stellte. Dann sagte er, Herr, du weißt alles, du weißt, dass ich dich lieb habe. Jesus sagte, dann weide meine Schafe. Ich versichere dir, als du jung warst, konntest du tun, was du wolltest und hingehen, wo es dir gefiel. Doch wenn du alt bist, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dich führen und hinbringen, wo du nicht hingehen willst. So deutete Jesus an, auf welche Weise Petrus sterben würde, um Gott damit zu verherrlichen. Dann forderte Jesus ihn auf, folge mir nach. Petrus drehte sich um und sah, dass der Jünger hinter ihm ging, den Jesus liebte. Jener Jünger, der sich beim Abendmahl zu Jesus hinübergelegt hatte und fragte, Herr, wer von uns wird dich verraten? Petrus fragte Jesus, was ist mit ihm, Herr? Jesus erwiderte, wenn ich will, dass er am Leben bleibt, bis ich wiederkomme, was geht es dich an? Folge du mir nach. Deshalb verbreitete sich bei den Gläubigen das Gerücht, dass dieser Jünger nicht sterben würde. Doch das hatte Jesus nicht gesagt. Er hatte nur gesagt, wenn ich will, dass er am Leben bleibt, bis ich wiederkomme, was geht es dich an? Ein ganzes Kapitel aus der Bibel. Warum steht diese Geschichte in der Bibel? Warum, was hat es uns heute zu sagen? Was hat diese Geschichte überhaupt für eine Aussage? Jesus hat dieses Wunder getan, um den Jüngern zu helfen, weil sie in Not waren, weil sie hungrig waren. Und er hat das Wunder auch getan, damit sie an ihn glauben. Jesus tut Wunder, damit wir an ihn glauben. Und er hat sie aufschreiben lassen, damit auch wir daran glauben. Die Wunder, die in der Bibel aufgeschrieben sind, die stehen deshalb da drin, damit du sie liest und damit sie ein Grund dafür sind, dass du glaubst. In einem Kapitel vorher, Johannes 20, Vers 31 steht, diese Wunder wurden aufgeschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes, und damit ihr durch den Glauben an ihn in seinem Namen das ewige Leben habt. Und dieses Wunder auch ist aufgeschrieben und das lesen wir auch heute, damit es deinen Glauben stärkt. Nicht nur den Glauben der Jünger, sondern auch deinen Glauben heute. Und es ist auch wichtig, dass wir einander erzählen von den Wundern, die wir mit Jesus erlebt haben, die kleinen und die großen. Auch wenn wir manchmal denken, ach, das ist nur eine Kleinigkeit gewesen. Wenn du es weitergibst, dann kann das auch etwas sein, was den Glauben von jemand anderem wirklich aufbaut und aufrichtet. Behalte es nicht für dich, was du mit Jesus erlebt hast. Ich möchte noch einen Bibelvers mit dazu lesen. Das ist Römer 10, Vers 17. Da steht, so kommt der Glaube aus der Verkündigung, die Verkündigung aber durch das Wort Christi. Dass wir glauben, das entsteht dadurch, dass wir die Verkündigung hören, dass wir die Predigt hören, dass wir die Bibel lesen. Und auch du bist auch dazu aufgefordert, selber ein Verkündiger zu sein. Auch wenn du nicht hier vorne stehst und predigst, vielleicht wirst du das auch mal oder tust das auch ab und an, aber trotzdem bist du auch ein Verkündiger. Du bist auch gerufen, diese Worte Gottes wirklich weiterzugeben, weil Leute werden nur glauben, wenn sie das Wort Gottes hören. Der Glaube kommt aus dem Wort Gottes und aus der Predigt. So, lass uns Menschen sein, die zwar Jesus vorleben und unsere Taten dürfen auch lauter sprechen als unsere Worte, aber wir brauchen auch die Worte dazu. Das Wort Gottes ist auch das, was Kraft hat und die Verkündigung ist das, was auch notwendig ist, dass Menschen wirklich an Jesus Christus glauben. Was ich an dieser Geschichte ganz besonders finde, ist, dass die Jünger ja, also die haben Jesus gesehen, aber die haben ihn nicht erkannt. Die haben ihn erst später erkannt. Eigentlich erst, als dieses Wunder passiert ist. Ja? Und in unserem Leben ist es ja auch so. Wir wissen, genauso wie die Jünger, Jesus lebt und er ist auferstanden. Herr, als ich eben gesagt habe, Jesus ist auferstanden, habt ihr geklatscht. Ihr wisst das, Jesus lebt, er ist auferstanden, ist hier mitten unter uns. Wir wissen das, wir können jeden Tag mit ihm rechnen. Jeden Tag ist er uns gegenwärtig, ist er da und kann seine Wunder wirken in unserem Leben. Und trotzdem passiert es uns, dass wir ihn im Alltag übersehen. Kennst du das, dass du Jesus übersiehst? Dass er etwas wirkt in deinem Leben, dass er dich zu etwas auffordert und du merkst es gar nicht, dass es Jesus ist. Du merkst es vielleicht erst später. Ah, da ist doch Jesus da gewesen. Da hat er doch gewirkt in meinem Leben. Und es geht für uns als Christen darum, genauso wie damals für die Jünger, dass wir diese Zeichen von Gottes Gegenwart in unserem Alltag wirklich erkennen und sehen. Ich glaube, dass wir das ganz, ganz oft übersehen. Und was machte Jesus hier? Er stand am Flussufer, er war da, aber die Jünger sahen ihn nicht, erwarteten ihn nicht, erkannten ihn nicht. Und er fragte, Freunde, habt ihr nichts gefangen? Jesus kennt in unserem Alltag unsere Bedürfnisse und unsere Nöte. Er wusste das, dass sie nichts gefangen hatten. Er wusste das, er wusste, was sie brauchten. Und so ist es auch in deinem Leben, in deinem Alltag. Wenn du in Nöten bist, wenn es dir nicht gut geht, dann ist Jesus da. Dann steht er auch am Flussufer deines Lebens und ruft auch zu dir, Freund, hast du nichts gefangen? Freund, bist du müde? Freund, hast du gerade einen Fehler gemacht? Hast du dich gestritten mit deinem Freund, deiner Freundin? Jesus steht genauso am Ufer. Und die Jünger sind ja auch ganz ehrlich. Die sagen nicht, na, irgendwie, wir kriegen das schon hin, lass uns mal in Ruhe oder so, sondern die sagen einfach, nein, wir haben nichts gefangen. Und durch ihre Ehrlichkeit haben sie auch geöffnet, dass Jesus ihnen helfen könnte. Was ich noch total interessant finde an dieser Geschichte, ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, sowas Ähnliches ist den Jüngern ja schon mal passiert, ne? Als Jesus seinen Dienst angefangen hat, da nickt jemand ganz groß, genau, als Jesus seinen Dienst angefangen hat, hat er die Jünger berufen. Und da waren auch welche dabei, die jetzt hier in dieser Geschichte dabei sind. Und da ist fast genau dasselbe passiert. Die haben auch die ganze Nacht gefischt und die haben auch die ganze Nacht nichts gefangen. Und dann hat er ihnen gesagt, geht nochmal raus und werft doch nochmal die Netze aus. Die haben geantwortet, was ist das denn für ein Quatsch? Wenn wir die ganze Nacht nichts gefangen haben, warum sollen wir denn jetzt was fangen? Aber gut, wenn du sagst, werden wir es machen. Und da ist genau dasselbe passiert. Ganz viele Fische haben sie gefangen. Das neue Wunder war noch etwas krasser, beim ersten Wunder, als Jesus sie berufen hat, sind die Netze nämlich fast gerissen und das Boot ist fast untergegangen. Also es war alles sehr dramatisch und gefährlich und so. Beim zweiten Mal war das Wunder schon, es war eigentlich noch eine Erweiterung des Wunders. Also es ist eigentlich noch mehr passiert, denn die Netze rissen nicht und das Boot drohte auch nicht unterzugehen. Aber was ich ganz interessant fand, Jesus gibt sich den Jüngern zu erkennen, aber er tut es auf eine Art und Weise, wie sie ihn auch erkennen können. Er begegnet ihnen so ähnlich, wie er es schon mal gemacht hat. Wie freundlich ist Jesus? Und ich glaube und ich habe auch erfahren, dass Jesus das in unserem Leben so ähnlich macht. Er weiß, wo du empfänglich bist für Gottes Reden. Er weiß, wo du ihn schon mal erlebt hast und auch offen bist, ihn wiederzuerkennen in deinem Alltag. Er weiß, wo du offen bist, seine Stimme zu hören. Und er nutzt das ganz bewusst. Gott stellt sich auf deine Art und Weise, ihn zu hören, stellt er sich ein und nutzt das. Gott geht ganz so auch auf unsere Ebene. So wichtig ist es ihm, dass wir ihn sehen und erkennen im Alltag. Bei mir ist es so, ich liebe die Natur total gerne. Und für mich ist es wie so ein Zeichen von Gott, wenn ich ein Rotkehlchen sehe, dass es für mich ein Zeichen vom Himmel ist, dass Jesus mich liebt. Und es ist total erstaunlich, wie oft ich wirklich ein Rotkehlchen sehe und genau, weiß dann genau, hey, das ist jetzt auch Gott, der das in diesem Moment wirklich sagt, ich hab dich lieb. Gott geht da auf meine Ebene, weil er sieht, das ist meine Art und Weise, wie ich empfänglich bin und wie ich ihn hören kann. Ich hatte mal eine Zeit, wo Gott zu mir dadurch geredet hat, dass ständig Uhren stehen geblieben sind. Und irgendwann ist mir aufgefallen, die Uhren bleiben mir, ich begegne immer dann stehen gebliebenen Uhren, wenn mein Leben viel zu hastig ist und wenn ich dringend mal eine Pause machen müsste. Und das habe ich irgendwie gemerkt. Gott redet durch stehen gebliebene Uhren zu mir. Und weil ich so empfänglich war, auf diese Art und Weise Gott wirklich zu sehen, hat er das irgendwie ganz oft gemacht. Immer wieder diese stehen gebliebenen Uhren, ne? Weil das war die unsere Sprache auch zu kommunizieren. Es gibt noch viele andere Arten und Weisen, wie Gott zu mir redet, aber das habe ich so erlebt. Und so, ja, nimm das ganz bewusst auch in deinem Leben wahr, wo Jesus ist und zu dir redet. Darum geht es, dass wir bewusster leben und Jesus wirklich sehen in unserem Alltag. Und wirklich uns einlassen auf das, was er für uns hat. Denn hey, wenn die Jünger das nicht gemacht hätten, das Netz auszuwerfen, dann hätten die Jesus nicht erkannt, die wären hungrig nach Hause gegangen, die hätten vielleicht, die wären ziellos gewesen, was weiß ich, also möglicherweise hätte dann gar nicht die Gemeinde gegründet werden können und so weiter. Das nächste, was Jesus sagte in dieser Begebenheit, er gab den Jüngern einen Auftrag und sagte, werft die Netze auf der anderen Seite des Bootes aus, dann werdet ihr etwas fangen. Es geht darum, dass Jesus im Alltag auch seine Wunder wirken möchte und etwas tun möchte in unserem Leben. Es geht darum, dass wir das hören, was er tun möchte. Und dass wir mit ihm zusammenarbeiten. Dieses Wunder, ne, von dem Fischfang, das hat ja auch nicht Jesus alleine gemacht, sondern das hat er in Zusammenarbeit mit den Jüngern gemacht. Also Gott möchte mit uns zusammenarbeiten. Und wir müssen empfänglich sein dafür, das wirklich von Gott zu hören, wo er uns auch aufruft, bestimmte Dinge zu tun. Interessant an dieser Geschichte finde ich, dass Jesus den Jüngern gesagt hat, hey, werft die Netze auf der anderen Seite des Sees aus. Aber die wussten ja überhaupt nicht, dass das Jesus war, der das sagt. Die dachten, da steht irgendein Mann am fremden Ufer. Die wussten das ja nicht mehr. Die haben ja später erst erkannt, dass es Jesus war. Und ich muss euch sagen, ich erlebe das auch manchmal so, dass ich wie durch Gottes Eingebung bestimmte Dinge tue oder Ideen bekomme, wie ich Probleme auf der Arbeit zum Beispiel lösen kann. Und ich merke dann im Nachhinein, hey, das war ja Gott, der mir das gesagt hat. Das ist der Herr. Und dann habe ich so einen Moment in meinem Alltag, dass ich merke, hey, es ist der Herr. Das war ja Gott, der zu mir geredet hat. Oder kennt ihr das? Manchmal erlebe ich auch Situationen, dass ich denke, Gott sagt zu mir etwas Bestimmtes, was ich tun soll oder was ich nicht tun soll. Ich bin mir aber nicht so sicher, ob es Gott ist oder nicht. Und dann mache ich es am Ende doch nicht, was ich eigentlich tun sollte. Fall nachher gehörig auf die Nase und dann habe ich auch einen Moment, es war der Herr. Es war der Herr und du hast es nicht gemacht. Was für ein Ärger. Und jetzt hast du hier den Schlamassel. Manchmal lernt man auch Gottes Stimme zu hören durch Try and Error. Aber wie schön ist es, wenn wir es so machen wie die Jünger, dass wir wirklich auch Gottes Stimme, auf Gottes Stimme hören und mit ihm zusammenarbeiten und seine Wunder erleben. Hey, aber auch wenn wir mal einen Fehler machen und merken, wir haben uns nicht drauf eingelassen, Gottes Stimme zu hören, kannst du trotzdem eine Lehre daraus ziehen. Dann merkst du nämlich genau, das war Gottes Stimme und beim nächsten Mal weiß ich's und werde besser hinhören. Also bei mir ist das, erlebe ich das ganz oft in meinem beruflichen Alltag und ich glaube auch, dass Gott viele Wunder wirken möchte in unserem Alltag und in unserem Beruf. Hey, wir erleben Wunder hier und wir beten für Wunder und wir glauben auch, dass Gott wirklich gegenwärtig ist und ich glaube auch, dass Gott besonders wirkt, wenn wir zusammen sind. Lass uns das glauben und dafür beten. Aber ich glaube auch und ich erwarte auch, dass Gottes Wunder noch viel mehr gewirkt werden in unserem Alltag, zu Hause, in den Familien, mit den Nachbarn, in der Schule, an der Uni und auf der Arbeit. Wo ist dieses Wunder passiert? Es ist auf der Arbeit passiert. Es ist nicht in der Synagoge passiert. Zu Hause sind auch einige Wunder passiert, aber das Wunder ist auf der Arbeit passiert. Und das ist auch Teil meiner Botschaft heute, dass wir das noch mehr erwarten und mit Gott ganz bewusst in unseren Alltag gehen und diese Wunder in unserem Beruf erleben. In unserem Beruf und wer nicht arbeitet in dem, wo er sich, welche Aufgaben er in seinem Leben hat. Dass wir das da erleben. Ich arbeite in einem sozialen Beruf als Sozialpädagogin und natürlich, da ist es irgendwie naheliegend, dass man diesen Dienst ja auch für Gott tut, weil man tut es auch für Menschen. Aber wenn du auch einen Beruf machst, der nicht direkt an Menschen ausgerichtet ist, kannst du trotzdem Gott da auch erleben. Weil Gott hat uns auch als Menschen einen Auftrag gegeben, diese Welt, diese Erde zu bebauen und zu bewahren, so steht es in 1. Mose. Und wenn du einen Beruf machst, der darum geht, die Erde zu bebauen und zu bewahren, irgendetwas herzustellen, an irgendwelchen Bearbeitungsprozessen beteiligt zu sein, irgendwie etwas zu reparieren oder was auch immer, es gehört alles dann dazu, diese Erde zu bauen und zu bewahren, dann ist das auch ein Dienst für Gott, dann ist das auch zu Gottes Ehre und in Gottes Auftrag. So, also wissen wir das, egal was wir machen, ob wir hier in der Gemeinde sind, zu Hause einen Auftrag haben oder egal in welchem Beruf auch immer arbeiten, das ist alles wichtig für Gott und das ist Dienst für Gott. Und überall da steht Jesus auch an unserem Flussufer und er steht da, wenn wir nicht mehr weiter wissen, wenn wir Misserfolge haben, wenn wir müde sind und wenn wir hungrig sind. Aber meine Güte, so oft gehen wir nicht drauf ein und wir übersehen es. Wir sehen ihn und wir sehen ihn doch nicht. Und ich wünsche mir das so sehr für mein Leben und für unser Leben, dass wir hier wirklich eine Gemeinde sind, die diese Wunder Gottes im Alltag erlebt. Wir brauchen diese Wunder hier drin, aber wir brauchen sie überall da, wo ihr seid, noch sehr viel mehr, weil diese Welt so dringend Jesus braucht. Amen. So lass uns wirklich danach ausstrecken, diese Stimme Gottes zu hören und mit ihm zusammenzuarbeiten. Das ist das Besondere hier. Werft eure Netze auf der rechten Seite des Bootes aus, dann werdet ihr etwas fangen. Ich erlebe das so in meiner Arbeit, dass ich manchmal Ideen bekomme, wie ich wirklich etwas mal ganz anders machen soll. Und dann mache ich das und merke einen richtigen Erfolg. Das ist auf einmal, da habe ich ein Thema angesprochen und ein Mensch beginnt sich zu öffnen. Oder genau das ist der Punkt gewesen, der Rat, den diesen Mensch jetzt weiterbringt. Oder. Und das ist so, da merke ich nachher genau. Und dieser Gedanke, der kam wirklich vom Herrn. Das ist einfach, manchmal bedeutet es einfach, auf Jesus zu hören und mal was anders zu machen. Hanno, wo bist du? War auch was anders, ne? Heute mal die Flagge zu holen. Und das Netz auf der anderen Seite des Bootes auszuwerfen. Ich möchte euch noch ein Zeugnis erzählen von einer Schwester hier aus der Gemeinde. Ich habe viel auch schon hier von Leuten aus der Gemeinde gehört, auch was sie so im Alltag mit Gott erleben. Und ich finde das toll. Ich finde das total ermutigend, das zu sehen. Und ein Zeugnis hat mich besonders begeistert. Das möchte ich euch gerne weitergeben. Das ist eine Frau, die im IT-Bereich arbeitet, die Alexis. Und sie erzählte zu mir, sie ist so für Computersysteme in einer Firma verantwortlich und sie erlaubt, dass ich dieses Zeugnis auch weitergebe heute. Und es ging zum Jahresende und dieses ganze Computersystem funktionierte nicht. Es funktioniert überhaupt nichts mehr. Und man müsste nur noch sich an den Hersteller wenden, der könnte eventuell dieses Problem lösen. Aber ansonsten funktionierte nichts mehr und das bedeutete quasi fast den Untergang der ganzen Firma, weil dann könnte gar nichts rausgeschickt werden, keine Rechnung rausgeschickt werden zum Jahresende. Also das war ein Riesending, dass dieses Computersystem nicht funktionierte. Und sie sagt, ich habe trotzdem so eine Ruhe gehabt, obwohl diese Verantwortung, dieses System zum Laufen zu kriegen, jetzt an mir lag. Und sie war dann so im Gespräch mit Jesus darüber und bekam die Idee, zu beten und im Namen Jesu diesem Computersystem zu befehlen, wieder zu laufen. Und sie ist so ein bisschen verwundert, wie kann man sowas machen? Ne? Also ich meine, Jesus hat den Sturm geboten, ne? So kann ich ein Computersystem gebieten, aber Sturm und Wind und Regen, das sind ja irgendwie auch Systeme und ein Computersystem ist auch ein System, hat sie dann Glauben gehabt und diesen Computersystem geboten, wieder zu funktionieren. Und es ist tatsächlich passiert. Also dieses Computersystem, es lief wieder und die ganzen Rechnungen wurde gedruckt, die Firma war gerettet. Ganz interessant. Irgendwann kam der Hersteller, der war zum Jahreswechsel, glaube ich, im Urlaub. Ich weiß es nicht, die waren nicht erreichbar. Und später kamen die dann, um dieses Computersystem zu reparieren. Übrigens, es lief so lange, wie diese Rechnungen gedruckt werden mussten. Und danach lief es nicht mehr. Dann kam der Hersteller und dann dachte Alexis zu ihm, ja, das Computersystem läuft jetzt nicht mehr, aber mein Jahreswechsel ist es gelaufen und da ist alles gedruckt. Und er guckt sich dieses Computersystem an und sagt, das ist unmöglich. Das ist, also auf die Art und Weise, wie es kaputt ist oder durcheinander oder wie auch immer, das hat niemals laufen können. Was haben Sie denn gemacht, damit es laufen konnte? Ja, ich habe gebetet. Er hat ja auch noch lange drüber nachgedacht. So, das ist, wo unsere Wunder hingehören. Ja. Ich bediene mich des Wunders eines anderen. Ich habe noch nicht ganz so krasse Dinge erlebt, aber lass uns alle da weiter dranbleiben. Die Geschichte geht noch weiter. Das nächste, was Jesus sagt, das Wunder war getan, so. Die Fische sind gefangen, eigentlich ist alles Paletti. Sie haben erkannt, dass es Jesus ist, super. Sie haben jetzt Glauben, die Fische sind gefangen, klasse, eigentlich alles erledigt. Jesus könnte sagen, okay, gut, sowieso Plan zum Vater zu gehen, jetzt kann ich ja auch direkt hier auch die Himmelfahrt und dann bin ich wieder beim Vater, es ist ja alles erledigt. Aber er ist noch nicht fertig, er macht noch weiter. Das nächste, was er sagt zu seinen Jüngern, kommt her und frühstückt. Jesus ist es wichtig, Wunder zu wirken und mit uns zusammenzuarbeiten, aber ihm ist auch die Begegnung mit uns und die Gemeinschaft mit uns wichtig. Wenn du Gott nur suchst, weil du dein Wunder haben willst und weil du irgendwie eine Lösung deiner Probleme haben willst, dann ist das zu kurz. Jesus ist an dir als Person interessiert und er möchte auch, dass wir als Person an ihm interessiert sind, ganz unabhängig von dem, was er alles für uns macht und tut. Und ich glaube, dass es auch wichtig ist, dass wir im Alltag auch Jesus sehen und erkennen, der an unserem Flussufer steht und der zu dir sagt, komm her und frühstücke. Der sagt, es ist der Arbeit genug, komm, frühstücke, nimm dir eine Auszeit für dich selbst, nimm dir eine Auszeit, wo du mit mir im Gespräch bist. Letzten Sonntag haben wir über den Sabbat gesprochen, wie wichtig der ist. Und ich glaube, dass wir das auch oft überhören und übersehen. Der Jesus, der an unserem Flussufer steht im Alltag und der sagt, jetzt reicht's, komm her und frühstücke, lass dich von mir aufbäumen, nimm wieder innere Nahrung auf, ne? trink vom lebendigen Wasser, vom Heiligen Geist, ernähre dich vom Brot des Lebens, lies wieder in der Bibel, bau deinen inneren Menschen auf, komm her und frühstückt. Das ist das Zweite, wozu Jesus uns auffordert. Jesus geht noch weiter. Jetzt ist das Wunder passiert und die sind jetzt nicht mehr hungrig, die haben gegessen, die hatten Gemeinschaft mit Jesus. Jetzt geht Jesus noch weiter. Er spricht den Petrus einzeln an und sagt zu ihm, nach dem Frühstück, Simon Petrus, liebst du mich mehr als die anderen? Was macht Jesus hier? Jesus geht in ein Einzelgespräch mit Petrus und spricht einen kritischen Punkt seines Lebens an. Der Petrus hatte gerade echt was Schweres erlebt. Jesus hatte zu allen Jüngern gesagt, hey, ihr werdet mich alle verlassen. Ihr werdet mich alle verlassen. Wenn ich ans Kreuz gehe und sterbe für die Sünden der Welt, ihr werdet mich alle verlassen. Und Petrus hatte gesagt, Jesus, wenn dich alle verlassen, ich werde dich niemals verlassen. Und dann sagte Jesus zu ihm, glaube mir, ehe der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnet haben. Und genau das ist passiert. Petrus hat sich überschätzt. Jesus hatte zu ihm gesagt, du wirst mich verlassen. Interessant, ne? Jesus wusste das. Die Jünger werden das nicht packen. Die werden das nicht packen, neben dem Kreuz zu stehen und möglicherweise mit ihm gekreuzigt zu werden. Dafür haben die zu viel Angst. Die packen das nicht. Der wusste das genau. Der hat sich die aber nicht zur Brust genommen und gesagt, ey, jetzt haltet mal schön durch und das müsst ihr doch schaffen und bitte, bitte verlasst mich nicht, sonst bin ich ganz doll enttäuscht von euch. Nee, der wusste das, dass sie ihn verlassen würden. Und der Petrus überschätzt sich. Der sagt, nö, werde ich nicht. Ich glaube, ich schaffe das. Und wenn alle dich verlassen, ich nicht. Ich bin nämlich besser als die anderen. Ich kriege das besser. Er hat sich auch verglichen mit den anderen. So, und als das dann passiert ist, Petrus hat dann ja Jesus verleugnet, hat gesagt, ich kenne den Mann nicht, hat er bitterlich geweint. Also der Petrus war echt fertig. Der hat gemerkt, oh, ich hab versagt. Ich habe möglicherweise die Erwartung von Jesus nicht erfüllt und vor allen Dingen auch nicht meine eigenen Erwartungen. Und es ist interessant, wie Jesus ihm hier begegnet. Ne? Der nimmt sich ihn ja nicht zur Brust und schimpft mit ihm erstmal eine Runde. Wie konntest du nur? Und meine Güte, und du hast doch gesagt und mir versprochen. Du dachtest, du wärst hier der Tollste und hast du doch nicht geschafft. Das hat er ja nicht gemacht. Ne? Erstmal hat er ihm zu essen gegeben, damit es ihm gut geht. Ne? Frühstück mit ihm zusammen. Und dann hat er ihn eigentlich auf den Kern des Problems angesprochen. Das Problem war nicht, dass er Jesus verleugnet hat. Das Problem war, dass er dachte, er würde es schaffen. Und er würde es, auch wenn alle anderen es nicht schaffen, er würde es schon schaffen. Sein Problem war das Vergleichen mit den anderen. Und dass er sich überschätzt hat und nicht auf Gottes Gnade gehofft hat. Liebst du mich mehr als die anderen? Und in unserem Alltag ist das auch so. Jesus steht auch immer mal wieder an dem Flussufer unseres Lebens oder sitzt mit uns beim Frühstück und spricht die kritischen Punkte unseres Lebens an. Und er macht das genauso liebevoll, wie er das mit Petrus gemacht hat. Genauso liebevoll. Und er kommt wirklich zum Kern des Problems. Der Kern von Petrus' Problem war, dass er sich verglichen hat mit den anderen. Dass er dachte, er wäre besser als die anderen. Was fragt Jesus ihn nämlich? Er fragt ihn, liebst du mich mehr als die anderen? Was antwortet Petrus? Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Hat er seine Lektion gelernt? Er antwortet nicht, ja, ich liebe dich mehr als die anderen. Das antwortet er nicht. Er antwortet, Jesus, ich liebe dich. Das mehr als die anderen lässt er weg. Also Jesus spricht genau diesen Punkt an, dieses Vergleichen, dieses ich halte mich besser als die anderen. Und er bringt Petrus auch zu dem Punkt, dass es um die Liebe geht. Hey, bei allem, was man richtig und was man falsch machen kann, was man auch als Christ im Leben nicht hinkriegt, letztendlich geht es um die Liebe. Und auch wenn wir mal in Situationen sind, wo wir merken, hey, ich habe es auch nicht geschafft, als Christ so zu leben, wie ich mir das eigentlich wünsche. Ich habe mich auch mal überschätzt. Ich dachte, ich schaff's und ich habe es nicht geschafft. Dann steht Jesus auch da zu dir, fragt dich einfach nur, hast du mich lieb? Hast du mich lieb? Es geht um die Liebe. Jesus sieht unser Herz. Und nachdem er mit Petrus diese Sache aufgearbeitet hat, gibt er ihm den Auftrag und sagt zu ihm, weide meine Schafe. Gibt ihm den Auftrag, Jesus zu dienen, auch sich also um andere Menschen zu kümmern, ein Hirte zu sein, auch für die Gemeinde, ist dann ja nachher auch eine wichtige oder entscheidende Person auch in der ersten Gemeinde gewesen. Interessant ist dann, was eigentlich später passiert. Jesus hatte gerade Petrus berufen. Die hatten gerade die Sache so besprochen, dass es darum geht, Jesus zu lieben und dass er sich eben auch nicht vergleicht so mit anderen und nicht denkt, dass er besser wäre. Und dann gibt Jesus ihm den Auftrag, weide meine Schafe. Und danach schaut Petrus sich um und sieht den Johannes, seinen Freund. Der ist irgendwie da so in der Nähe und der hat möglicherweise das Gespräch auch mitbekommen. Und Jesus sagte zu Petrus dann ja so ganz interessante Worte, wenn du älter geworden bist, wirst du dahin geführt werden, wo du nicht hin möchtest. Also er kündigt ihm im Grunde genommen an, dass er mal den Märtyrertod sterben wird. Das ist dann ja auch wirklich passiert, ne? Dass Petrus den Märtyrertod gestorben ist. Und das sagt Jesus den Petrus. Und dann dreht er sich um zu Johannes und sagt zu ihm, was ist mit ihm? Wird das mit ihm auch passieren? Und Jesus sagt zu Petrus, was geht es dich an? Folge du mir nach. Petrus ist irgendwie wieder in das alte Ding zurückgekommen. Wieder auf andere zu schauen, sich wieder zu vergleichen, zu gucken, wie ist es mit anderen. Und Jesus sagt zu ihm, was geht es dich an? Folge du mir nach. Und ich finde das so entspannt, dass selbst der Petrus, nachdem er eine Lektion mit Jesus besprochen hatte und der ja auch ganz, ganz, ganz viel für Gott erreicht hat in der Welt und gerade war das Ding besprochen und dann macht er das irgendwie schon wieder, ne? Gerade seine Berufung bekommen und dann passiert dieselbe Sache schon wieder. Und das zeigt mir, es ist alles auch ein Prozess. Hey, wir dürfen auch Gnade haben, du darfst auch Gnade haben mit dir bei den kritischen Punkten, die Gott bei dir anspricht. Das ist auch oft nicht weg, nachdem man es einmal mit Jesus besprochen hat. Das braucht auch seine Zeit. Und an dem Beispiel von Petrus sehen wir, Jesus geht auch diesen Prozess mit. Und er sagt das auch immer wieder und spricht auch immer wieder diese kritischen Punkte an. Und wenn selbst Petrus da mit dieser Sache so Schwierigkeiten hatte und nicht so schnell rausgekommen ist und trotzdem auch Jesus ihn viel gebraucht hat, warum denn nicht auch dich? Wir haben doch alle unsere Baustellen und können Gnade haben miteinander. Hey, und das Wort können wir uns auch zu Herzen nehmen, dass Jesus auch zu dir und zu mir sagt, was geht es dich an, wie andere Jesus nachfolgen? Folge du mir nach. Wie oft machen wir das, dass wir uns auch vergleichen, ne? Dass wir denken, oh, jemand, der erlebt ja so viel Wunder und wird von Gott auf so besondere Art und Weise gebraucht oder hat vielleicht auch im Beruf mehr Erfolg als ich. Und wir vergleichen uns so, oder? Wir vergleichen uns auf die andere Art und Weise und denken, ah ja, ich bin schon besser als dieser und jener. Ich bin irgendwie weiter im Glauben, ich habe so auch mehr Glauben und ich habe auch schon mehr mit Gott erlebt oder ich bin länger mit ihm unterwegs, ich habe öfter die Bibel gelesen oder was weiß ich, wie man sich so im Glauben so messen kann. Ne? Weil hier sagt Jesus ganz klar, darum geht es nicht. Vergleiche dich nicht mit anderen, was geht es dich an, wie ein anderer Jesus nachfolgt. Wir müssen auch in manchen Dingen unseren eigenen Weg finden und uns auch nicht zu sehr von anderen irritieren lassen. Es geht es dich an, folge du mir nach. Ja, Jesus steht auch am Flussufer deines Lebens. Und es geht darum, dass du ihn erkennst und siehst und dass du mit ihm zusammenarbeitest, die Wunder mit ihm gemeinsam zu tun, dass du dich von ihm rufen lässt in die Ruhe und in die Gemeinschaft und in die Begegnung mit ihm. Und Gott ist in deinem Alltag da und ruft dich auch die kritischen Punkte deines Lebens anzuschauen. Ich hoffe, dich heute damit ermutigt zu haben, in den Alltag zu gehen, wirklich mit diesem Fokus, den Fokus auf Jesus. Wo entdecke ich Jesus in meinem Alltag? Ich will das mehr erwarten, ich will das mehr sehen, ich will mehr mit ihm zusammenarbeiten. Und wir wollen jetzt gleich das Lied singen, du bist hier mitten unter uns. Ich bete dich an, ich bete dich an. Du bist hier, wirkst an diesem Ort. Das ist das Lied Miracle Maker. Ist das richtig? Miracle Maker? Waymaker. Waymaker. Genau. Und ich, also mir geht es so, wenn wir dieses Lied singen, du bist hier, you are here, moving in our midst, dann sehe ich immer ganz stark, man sitzt so im Gemeindehaus und man singt dieses Lied und man erwartet, dass Gott hier in unserer Mitte wirkt, wenn wir zusammen sind. Und das ist auch so und das erwarte ich auch so. Aber ich möchte, wenn wir gleich dieses Lied singen, euch einladen für eine andere Perspektive. Dass du nicht an diesen Raum denkst, in dem Gott wirkt, sondern dass du an deinen Raum im Alltag denkst, wo du bist, in deinem Zuhause, in deinen Konflikten und auf deiner Arbeit. Da ist der Miracle Maker. Da ist der Wundertäter und da ist er und wirkt unter uns. Der Text geht dann nämlich auch weiter. Du bist hier und berührst mein Herz. Du bist hier, heilst jetzt jedes Herz. Auch wenn ich's nicht sehe, wirkst du immer. Auch wenn ich's nicht sehe, wirkst du immer. Du hörst nicht auf, du wirkst immer weiter. Und ich wünsche dir das, eine Perspektive zu bekommen, zu sehen, wo Jesus in deinem Leben wirkt. Das immer mehr zu sehen, wahrzunehmen, dankbar zu sein dafür, mit ihm zusammenzuarbeiten. Lass uns gemeinsam aufstehen.